Ja, an diesem Sonntag auch ein Wort in die Richtung, das Ende der Welt, Tod, Trauer. Wir werden einmal vor Christus stehen, vor dem Herrn. Und wie werden wir ihm begegnen? Und dazu habe ich das Evangelium für diesen Sonntag herausgesucht. Und Jesus spricht davon, von dieser Zeit. Matthäus 25, Verse 31 bis 46. Uns allen sicher gut bekannt, dieses Wort, und wir wollen noch einmal hier hineinhören. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Und ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wir werden alle einmal vor dem Richter stehen. Schon dieser Gedanke würde uns wahrscheinlich Angst machen. Aber menschliches Leben muss immer verantwortet werden. Wir reden von Freiheit, aber dazu gehört auch Verantwortung. Freiheit und Verantwortung hängen miteinander eng zusammen. Heute gilt ja am meisten dieser Grundsatz, Hauptsache irgendwie über die Runden kommen. Und da ist alles andere Nebensache. Hauptsache ich komme über die Runden. Aber damit geht eigentlich unser Bestes, was wir im Zusammenleben besitzen, irgendwie daneben. Wir würden unberechenbar. Wir würden vertrauensunwürdig werden. Und wir wären auch unfähig zur Gemeinschaft, weil Gemeinschaft darauf beruht, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen. Und da steckt schon das Wort Verantwortung drin, dass wir uns ernst nehmen, gegenseitig. Da kommt vielleicht diese Frage auf, ja, vor wem müssen wir uns denn verantworten? Verantworten wir uns eigentlich vor uns selbst? Nein, keinen von uns gibt es isoliert. Und ich denke, das haben wir alle schon begriffen, seit wir auf dieser Welt sind. Keinen von uns gibt es isoliert. Wenn das so ist, dann geht es von uns aus, dass wir es selber tun. Leben ist immer nur in Gemeinschaft möglich und so auch vor dieser Gemeinschaft zu verantworten. Das könnte jetzt eine politische Rede sein, ne? Aber tatsächlich ist es allgemein so. Unser Miteinander legt uns Verpflichtungen auf. Und einmal werden wir schon gefragt, ob wir diesen auch gerecht geworden sind. Und wir Christen wissen nun, dass wir Verantwortung nicht vor menschliche Instanzen tragen, sondern dem lebendigen Gott verantwortlich sind. Wir sind dem verantwortlich, der uns zu seinem freien Gegenüber gemacht hat und in diese Welt hineingestellt hat. Und wir werden auch diesen uns zur Verantwortung ziehenden Gott nicht einfach los, wenn wir ihn ignorieren. Wenn wir meinen, es gibt keinen Gott, er ist nicht da. Davon spricht ja auch schon der Beter im Psalm 139. Wohin soll ich denn fliehen vor deinem Geist? Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Früher oder später tritt uns dieser Gott schon einmal in den Weg. Und dann wird alles Verborgene, Paulus sagt, alles Verborgene der Finsternis, all das Wollen unseres Herzens offenbar werden. Wir müssen offenbar werden. Es wird aufgedeckt. Wir können zwar versuchen, in unserem Leben vor Gott unterzutauchen und in so einigermaßen auch durch die Zeit durchmogeln. Vielleicht kennen wir das bei uns selbst, dass wir schon so getan haben, oder wir kennen es bei anderen. Man mogelt sich einfach so durch. Gott wird ignoriert. Aber einmal stehen wir vor dem Menschensohn. Und das wird ein Jesus sein, der Sohn Gottes, der als Mensch uns begegnet, der uns eigentlich schon als Mensch begegnet ist und dann auch als Richter entgegentreten wird. Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, wird er sitzen auf dem Thron und alle werden vor ihm versammelt werden. Weiß nicht, ob ihr das Bild schon mal vor euch hattet. Alle. Alle Menschen, alle Völker, die Lebenden und die Toten. Alle werden einmal vor ihm versammelt. Was für ein Menschenauflauf wird das sein? Mit diesen Gedanken hatte einmal ein Tischler in Stockholm sein Testament aufgesetzt, und dem er schrieb: Ich verlange, am Eingang des Friedhofs beerdigt zu werden, weil es bei der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag ein entsetzliches Gedränge geben wird. Ja, man kann sich so die Gedanken machen. Und er wollte der Erste sein und nicht ins Gedränge geraten. Es wird tatsächlich so sein, dass da alle Menschen vor dem großen Richter stehen werden. Und es heißt, dass er, der Richter, sie voneinander scheiden wird, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Hier ist die Rede von Ziegenböcken und Schafen, wo wir heute sagen würden, ja, das ist doch ganz offiziell, das ist doch einfach, die erkennt man doch schon von außen her oder am Geruch. Aber im Orient, da gab es oft sehr viele gemischte Herden, die auch den Hirten große Schwierigkeiten bereiteten. Leider ist es ja auch heute in unseren Gemeinschaften unter uns, vielleicht auch in den Gemeinden, auch nicht anders. Welches Gemisch gibt es da? Doch dann wird der Richter die endgültige Scheidung vornehmen, wo die einen zu seiner Rechten und die anderen zu seiner Linken gestellt werden. Muss man sich auch mal so vorstellen. Ne? Die werden eine Teilung. Die da, die da. Und dazu gibt es für jede Gruppe einen letzten Richterspruch. Zu denen zu seiner Rechten wird er sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich. Und zu denen zu seiner Linken wird er sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. So ein hartes Wort. Jesus hat es damals den Menschen erzählt, er hat es so gesagt. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und da kann man sich natürlich wieder etwas vorstellen. Himmel und Hölle, Hölle, was ist da los? An dieser Stelle muss ich unbedingt noch etwas erzählen von Arno Backhaus. Er erzählt bei der Beerdigung von Uber Hans, da treten nach und nach die Verwandten ans Grab. Manche werfen etwas Erde hinein, andere Blumen. Plötzlich wirft ein Mann mit voller Wucht einen Feuerlöscher in den Sarg. Schockiert schauen sich alle um und darauf sagt der Mann, na da, wo er jetzt hinkommt, da braucht er den ganz bestimmt. Der Gedanke, dieser Mann muss nicht gut gewesen sein, er kommt in die Hölle, er kommt ins ewige Feuer. Spätestens in diesem Moment werden wir dann alle begreifen, was es mit Himmel und Hölle auf sich hat. Aber dann ist es bereits zu spät. Eigentlich müssten wir sagen, dass diese große Scheidung, von der hier die Rede ist, schon heute täglich passiert. Sie geschieht täglich in unserem Leben. Gottes Gericht an uns vollzieht sich nämlich darin, dass jede Sünde in unserem Leben oft selbst schon die Strafe in sich trägt. Mit einem schlechten Gewissen bin ich niemals frei. Und dass ich mal versagt habe, das lähmt mich in meinem ganzen Umgang. Wenn ich einen enttäuscht, vernachlässigt, verletzt oder hintergangen habe, da zerstört es die Gemeinschaft. Geiz und Habgier machen einsam. Feigheit bringt mich um die Achtung vor den Menschen, sogar um vor meine eigene, vor mir selbst. Und so weiter. Wir könnten das hier so fortsetzen. Es sind viele Dinge, die sofort auch in der Strafe vollzogen werden. Sexuelle Disziplinlosigkeit macht mich unfähig zu glücklicher Liebe. Oder Lust und Sucht und alles mögliche Drogen führt in eine Not und in ein solches Elend hinein. Das ist uns auch allen klar, wie ich losbringe. Wir wissen das. Gott straft Sünde mit Sünde. Und dabei braucht er nicht mal einen Finger zu rühren, denn das tun wir ja selbst. Wir versuchen, an dem Gericht Gottes vorbeizukommen und geraten selber dann ins Gericht. Denn da, wo wir dem Richter und Menschensohn ausweichen, wo wir ihn davonlaufen wollen, laufen wir dem Beherrscher dieser Welt, der Finsternis, so richtig in die Arme. Wo wir Gott ausweichen, laufen wir dem anderen, der Macht hat über uns, direkt in die Arme. Was Jesus sagen möchte, diese Teilung geschieht in unserem Leben jetzt schon. Wo einer eine Begegnung mit Jesus Christus wirklich in seinem irdischen Leben trifft, eine Begegnung hat und dann auch seine Schuld und Sünde entdeckt, im Glauben an diesen Gott, von Gott gesandten Menschensohn, und dann auch geschenkt bekommt Vergebung dieser Schuld, da liegt diesem das Gericht schon hinter ihm. Das ist vorbei. Und er kann getrost dem Richter entgegengehen. Das sagte Jesus auch einmal einen Gelehrten, Nikodemus, hat es deutlich gemacht. Wenn du glaubst an den Menschensohn, an Jesus Christus, an mich, dann bist du dem Gericht schon durchgegangen. Also habe ich doch jetzt schon die Möglichkeit, mein Leben zu ändern und mich heute schon auf der Seite, der rechten Seite von Christus zu begeben. Ich habe die Möglichkeit, dahin zu gehen, wo die Gesegneten des Vaters sein können. Und sicher kommt jetzt wieder die alte Frage, was gilt es denn da zu tun? Was kann ich tun in meinem Leben? Nun nicht wie viele meinen auch in diesem Text her, dass es genügt, Hungrigen einen Teller Suppe hinzustellen oder vielleicht Bedürftigen ein paar Kleiderpakete zu packen. Dann bin ich auf der Seite der Gesegneten. Nein. Dann braucht unsere Gemeinde ja nur Wohltätigkeitsvereine zu sein. Und dann hätte Gottes Sohn überhaupt nicht auf die Erde kommen brauchen. Er hätte auch nicht sterben müssen am Kreuz. Dann hätte es genügt, wenn uns ein Engel gesagt hätte, baut Sozialstationen, baut Krankenhäuser und macht irgendwie etwas Gutes in dieser Welt, damit ihr einen Platz im Himmel bekommt. Nein, das genügte nicht. Darum ist Gottes einziger Sohn ein Mensch geworden. Ein Menschensohn, wie es hier heißt. um Gottes Zorn in dieser Welt zu stillen, um die Schuld des Menschen zu sühnen, um damit auch die Forderung des alten Gesetzes zu erfüllen, stellte er sich bereit, das alles auf sich zu nehmen. Er stellte sich dieser Riesenaufgabe und hat sie auch völlig geschafft. Wie es ja auch im profanen Leben oft so ist, hat einer viel Geld unterschlagen, dann reicht es nicht, wenn er verspricht, jeden Tag einen Rentner zum Essen einzuladen. Oder hat einer Verbrechen begangen, genügt es nicht, dass er sich verpflichtet, ein Hilfswerk aufzubauen, sondern das Gesetz fordert Sühne, Gefängnis oder woanders auch Todesstrafe. Und darum genügt es nicht, wenn wir Menschen immer wieder Verrat an Gott begehen, ihn ignorieren in unserem Leben und dann am Ende sagen, ja, ich kann dies und das doch als Gutes tun vorweisen. Ein paar Dienstleistungen, die machen alles wieder gut. Nein, um das wieder gut zu machen, was wir in unserem Leben verdorben haben, was wir in dieser Welt kaputt gemacht haben, musste Gott, Gottes Sohn, ein Menschensohn werden. Und eben auch selbst als Retter in dieser Welt erscheinen. Nun dürfen wir wieder fragen, ob er denn bei dieser Wiedergutmachung wirklich auch alles getan hat. Oder ob er irgendetwas unterlassen hat, dass wir am Ende doch nicht zur rechten Seite gestellt werden. Und diese Frage stellen wir mit dem Liederdichter Paul Gerhardt. Er kennt das Lied, Adventslied, Wie soll ich dich empfangen? Und im dritten Vers formuliert Paul Gerhardt so, was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. So in diesen Gedanken um 17. Jahrhundert hat Paul Gerhardt das so geschrieben, und zwar auch diese Gedanken gehabt, was hat Gott unterlassen? Wenn wir Jesus so fragen, dann zeigt er auf die Krippe und auf das Kreuz. Und da lässt uns dann bestimmt selbst die Antwort finden. Und die bekam Paul Gerhardt auch. Es geht weiter, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich vorgemacht. Denn nichts, wirklich nichts hat Jesus unterlassen zu unserem Trost, unserer Freude, um uns wieder hineinzubringen in das Reich Gottes, in die Gemeinschaft Gottes. Nichts hat er uns unterlassen, sondern alles wieder gut gemacht. Er hat uns die Schuld abgenommen. Er hat sie selbst an das Kreuz hinaufgetragen. Er hat die volle Strafe auf sich genommen und abgebüßt, wie Jesaja schreibt, damit wir Frieden hätten. Jetzt liegt es an uns, wie wir das anerkennen, wie wir das sehen. Es liegt an uns, dass wir nun mit einem dankerfüllten Herzen zu ihm sagen. Und ich möchte das jetzt alles umformulieren, was wir im Bibeltext gelesen haben. Ich bin hungrig gewesen nach Glück und Segen. Du hast mir das Brot des Lebens gereicht. Ich bin durstig gewesen und habe mich an vielen verseuchten Quellen herumgedrückt. Aber du hast mich mit lebendigem Wasser getränkt. Ich bin ein Fremder für dich gewesen, aber du lässt mir sagen, dass meine Heimat im Himmel ist. Ich bin nackt vor Scham und Schande gewesen und du hast mir die Kleider des Heils und der Gerechtigkeit angezogen. Ich bin krank und elend gewesen in Schuld und Sünde und du hast mich besucht als Arzt und Helfer mit erbarmender Liebe und hast meine Schmerzen an das Kreuz getragen. Ich bin gefangen gewesen in Ketten der Finsternis und du hast mich völlig frei gemacht. Mit diesen Gedanken vor Gott und vor dem Menschensohn, dieser Feststellung, kann ich dann auch nur antworten, nichts, nein, wirklich nichts hast du unterlassen, Herr, um mich wieder frei zu machen, in die Gemeinschaft des Vaters hineinzubringen. Dann werden auch an dem Tag des Gerichts all die Sünden derer, die zu seiner Rechten stehen, nicht mehr erwähnt. Sie sind vergessen, sie sind vergeben. Auf dieser Seite stehen alle, die jetzt schon zu Christi Herde gehören, die eben jetzt schon die Schafe des Herrn sind und ihm im Glauben nachfolgen. So wie es Jesus auch sagte, meine Schafe hören meine Stimme, sie kennen mich und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also nicht die Hölle, das Feuer, das ewige Leben. Und das entscheiden wir jetzt. Hoffentlich können das viele von uns heute schon so mit Gewissheit sagen, auf dieser Seite werde ich einmal stehen. Und dann kann man auch mit Paul Gerhardt antworten, Herr, nichts hast du unterlassen, gar nichts. Sondern du bist gekommen und hast mich froh gemacht. Das ist das andere dann. Wir werden dann auch froh, wir können aufschauen, wir können wieder freudig in dieser Zeit leben. Aber nun stellt Jesus uns dieselbe Frage. Aber diesmal so von seiner Seite aus gesehen. Ich möchte es mal so umformulieren. Was hast du unterlassen zu meinem Trost, zu meiner Freude? Darum wird es dann gehen, wenn wir vor dem König und Menschensohn stehen, der uns richten wird. Dann wird nämlich der kleine Unterschied deutlich. Die Gläubigen kommen nicht in das Gericht, aber doch auch vor dem Richter. Ja, wir werden alle einmal vor dem Richter stehen. Und wenn wir dann verwundert Gott fragen, Herr, wie, wo und wann hätten wir und konnten wir? Dann wird er sagen, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Aber was ihr in der Gemeinschaft einander angetan habt, das habt ihr auch mir angetan. Und wer sein Leben ganz aus Gottes Hand nimmt, der verlernt es dann, für sich selbst immer wieder zu sorgen. Der verlernt es, sich selbst wichtig zu nehmen. Sondern er kann auch auf andere schauen und die anderen einbeziehen in die Gemeinschaft, in der wir alle miteinander stehen. Und dann fällt unser Blick auch auf die Bedürftigen, Benachteiligten. Denn wie Christus sich ihrer damals angenommen hat, immer wieder, und Gottes Liebe bezeugte, so sind wir heute auch als seine Nachfolger gefragt, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und die anderen als Verlorene anzusehen und ihnen zu helfen, sie zu retten. Sie dahin zu führen auf die Seite der Gerechten, auf der Seite der Gesegneten. Von einem Arzt aus dem 18. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, Dr. Paul Gottfried Wallhof, der wird berichtet, dass er in besonderer Weise zu den Ärmsten der Armen ging. Dass er immer wieder zu denen ging, die wirklich nichts hatten. Und als er wieder mal vom Krankenbesuch bei einem Arbeitslosen aus dem Haus kam, und der wohnte sogar in der obersten Stockwerk, da gab es keinen Fahrstuhl, da saß er unten auf der Außentreppe ziemlich K.O. Und da kam einer seiner vornehmen Kollegen vorbei und fragte ihn, wo treibst du dich hier rum? Was willst du bei denen? Die haben doch nichts. Und da sagte Wallhof, ja, aber die bezahlen da oben. Und er zeigte ihm in den Himmel, die haben hier nichts, da gibt's nicht Cash auf die Hand. Aber die bezahlen den besten Lohn im Himmel, einmal, dass ich hier meine Liebe weitergegeben habe. Und es geht am Ende dem Menschensohn doch auch nur darum, dass wir Geretteten, wir Freien, wir Befreiten und wirklich frohen Menschen auch zu Rettern werden. Zu Menschen, die den anderen zeigen, ich bin ein freier Mensch, ich bin gerettet, ich bin doch von Gott befreit und erlöst und zu einem Gesegneten geworden. Und jetzt möchte ich meinen Segen mit dir teilen. Wir wollen das für Christus tun, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Das ist die Aufgabe. Und nicht mit einem Druck, ich muss dies und das und jenes alles erledigen. So viel Bäckchen vielleicht noch machen und das und jenes. Das ist nebenbei, das ist die Liebe, die aus uns herauskommt. Aber nicht der Druck, dass ich das tun muss. Sondern ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin, so hat man es gesungen. Und er nimmt mich an und stellt mich auf die Seite der Gerechten, der Gesegneten. Was wird da wohl sichtbar werden von all dem, was wir getan haben, einem unserer geringsten Brüder. Bestimmen wir doch jetzt alle schon diesen Platz auf der rechten Seite. Wir können es tun. Schauen wir auf Jesus Christus, den Herrn, der mit Liebe uns begegnet und dann als ein Richter auch wirklich gerecht uns auf die richtige Seite stellen wird. Machen wir heute endlich mal ernst mit Jesus. Und das geht. Ich wünsche es uns. Amen.